einen schönen Tag von mir. Mein Name ist Björn Husfeld und ich wünsche euch einen schönen Herbstnachmittag. Letzte Woche war es so, dass mir jemand gesagt hat, der Herbst fängt an, rein kalendarisch oder so. Und ich habe gesagt, nee, passt nicht. Heute habe ich ihm geglaubt, weil es stimmt, heute ist Herbst. Aber ich darf heute hier sein, habe letzte Woche angefangen zu predigen, bin aus Waiblingen, wohne auch dort, jetzt schon seit 2 Jahren in Waiblingen und habe jetzt letzte Woche Sonntag angefangen in Waiblingen und in Städten gepredigt und darf heute auch hier Dienst tun. Ich bin verheiratet mit Maria Husfeld, ehemals von Freiberg, die hat in Waiblingen mal Ausbildung gemacht zur Kinderkrankenschwester. Einige kennen sie vielleicht, weil die ist mit den Junior Wagners immer wieder auf Tour gewesen und kennt deswegen Winterbach so ein bisschen. Ansonsten sind wir seit 2 Jahren hier. Ich habe in Adelshofen beim theologischen Seminar meine Ausbildung gemacht zum Gemeindepädagogen und habe in der evangelischen Kirche gearbeitet. Aber vor 2 Jahren, also 2017, haben wir dort aufgehört, weil wir gedacht haben, es passt nicht mehr so in der evangelischen Kirche zu arbeiten und mit dabei zu sein, weil einfach die Richtung nicht mehr passt. Und dann haben wir uns neu orientiert und ich habe die letzten beiden Jahre in Stuttgart im Robert-Bosch-Krankenhaus gearbeitet als Koch und mich neu orientiert und habe jetzt angefangen als Prediger oder Gemeinschaftspastor hier im Bezirk und schwerpunktmäßig in Waiblingen. Also hauptsächlich werde ich in Waiblingen sein und dann zwischendurch auch hier bei euch oder in anderen Predigtdiensten in der Umgebung im Bezirk sein. Ja. Genau, alles andere zu mir könnt ihr einfach hinterher noch fragen. Ich werde nicht sofort abhauen, sondern noch da sein und dann können wir einfach noch reden, wer noch was wissen möchte. Ja. Heute geht es um Nachfolge. Nachdem ihr letzte Woche ja gehört habt, für die, die nicht da waren, weil ja Urlaubszeit ist, es ging um Matthäus, die Verse 1 bis 13 und eigentlich auch, zumindest habe ich das letzte Woche bei den Predigten gesagt, die ich gehalten habe, eigentlich auch um die Bergpredigt an sich, weil die Bergpredigt gehört auch mit dazu. Weil da heraus kommen wir und sehen, dass Jesus in der Bergpredigt einfach seinen Herrschaftsanspruch, sein Herrsein erstmal begründet hat und gesagt hat, ich bin der Herr der Welt. Und daraus folgend berichtet Matthäus verschiedene Wunder, verschiedene Begegnungen, Sachen, die ihr letzte Woche gehört habt, mit einem dem Hauptmann, aber auch mit einem Leprakranken. Und da geht es heute weiter. Und heute ist der, könnte man eigentlich auch sagen, Schwerpunkt ist immer noch Heilung, aber es geht noch verstärkt um das Thema Nachfolge. Nachfolge, so wie Renate gerade schon gesagt hat, Nachfolge, was heißt das eigentlich? Oder Nachfolge, was bedeutet das für uns? Und da habe ich mal ein kleines Quiz für euch oder einfach nur generell eine Frage. Also wenn ihr euch mit Nachfolge beschäftigt, jeder hat ja irgendwas im Kopf, was Nachfolge angeht. Jeder weiß ja, das ist Nachfolge. Dem gehe ich hinterher, da bin ich dabei. Und jetzt mal auf christlich die Frage, wer kennt das? Wer hat sowas schon mal gesehen? Das ist relativ breit verbreitet. Man sieht vor allem jüngere Generationen, sieht, die haben das alle. Die Frage ist jetzt nur, was heißt das eigentlich alles? Weil man sieht das immer so, die Leute haben das am Armband, manche auch am Fuß oder einfach nur irgendwo in der Handtasche oder Schultasche oder so. Aber da bräuchte ich jetzt mal eure Hilfe, was heißt was? Wer kann das mal sagen? Man muss nicht von oben nach unten, man kann auch mittendrin anfangen oder ganz unten. Wer fit ist im Englischen, kann das Unterste auch, ohne dass es kennt, übersetzen. Ist ganz einfach. Genau, und natürlich das Kreuz. Ja. Ein Weg, das Kreuz. Weil dieser Hinweis auf Jesus Christus. Ja. Und dann die anderen. Wer traut möglichst laut, sodass es jeder hört. Also. Ja. Also WWJD, genau. Ja. Auf Deutsch heißt es, was würde Jesus tun? Ja. Für die, die nicht ganz so firm sind im Englischen. Ja, richtig, genau. Eines der bekanntesten wahrscheinlich, wahrscheinlich auch das älteste oder das erste, was so wirklich da war. Und die anderen, wer kennt die? Das ist welches? Push, genau. Ja. Mhm. Genau. Also so lange zu beten, bis etwas passiert, dass man wirklich dranbleibt. Ja. Dann die oberen zwei, Big oder Frog. Also Frog ist, den Tipp kann ich euch geben, es ist kein Frosch, ja, auch wenn man es übersetzen könnte. Ja. Weiß jemand, was es heißt? Ziemlich schwierig. Das heißt, richtig, jawohl, sag's laut. Genau. Verlass dich voll auf Gott, heißt es eigentlich. So frei übersetzt. Also voll auf Gott zu vertrauen. Fully rely on God. Ja. Und dann big. Ist nicht so wie ich, also groß sein, sondern ja, believe in God. Also glaub an Gott. Ja. Das sind so die Beispiele. Da gibt es auch noch andere. Zum Beispiel dieses ASAP. Manche kennen das vielleicht, as soon as possible. Heißt in dem Fall aber always say a prayer. Oder auch diese Kreuze unten, diese vier Punkte, the four, dieses das Evangelium erklärt, das, was Gott für uns getan hat. Können dann einfach die jüngere Generation, also alles unter 30, die kennen das wahrscheinlich. Oder ihr googelt es mal einfach. Ja. Ich habe es euch nochmal da aufgeschrieben, was da so steht, weil das so ein Beispiel von dem ist, was eigentlich Nachfolge ausmacht. Ich bekenne mich dazu, ich folge dem nach und ich sage, ich glaube an Gott. Ich würde das tun, was Jesus tut. Ich würde einfach beten, mit ihm unterwegs sein und ich verlasse mich auf ihn. Ich vertraue auf ihn, weil er der Herr der Welt ist. Das ist also der Ist-Zustand, der vielfach gezeigt wird. Und ich finde das auch sehr gut, dass Leute das wirklich an ihre Arme tun. Manchmal sieht man Jugendliche, die haben so eins oder zwei, manche haben auch fünf, manche haben auch 25, da sieht man den ganzen Arm voll bis hierhin. Manchmal frage ich mich, wie schwer das wird beim Duschen, aber ja, es funktioniert und zeigt auch, dass Leute damit ins Gespräch kommen, weil sie immer wieder darauf angesprochen werden, was hast du denn da, was ist das, und sie einfach damit einfach zeigen, wo ihre Nachfolge steht. Und genau so haben wir das heute auch, oder ein Stück weit so, haben wir das heute auch im Text. Es steht in Matthäus 8, die Verse 14 bis 22. Und ich lese es mal vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus ging das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte die Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unser Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an: Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Einer von den Jüngern sagte zu Jesus: Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte: Folge mir nach und lasse die Toten begraben. In dieser Nachfolge, die wir hier haben, sehen wir zuerst Petrus. Petrus, einer der ersten, wichtigsten oder am bekanntesten von den Nachfolgern, würde ich mal so behaupten, von dem hören wir relativ viel. Und er ist in dieser Nachfolge drin, geht mit Jesus, er war mit Sicherheit auch dabei, als die Bergpredigt unterwegs war, hat mit Jesus den Weg vom Berg heruntergenommen und lebt in Nazareth. Und dort ist Jesus dann unterwegs mit ihm, bei ihm zu Hause. Sie treffen sich bei ihm, weil Jesus sagt, jetzt gehe ich auch noch zum Petrus. Dankeschön. Ja. Sie sind dort und der Jesus nachfolgt, zu dem kommt Jesus nun und sagt, ich bin bei dir. Und wir sehen hier was relativ Spannendes, finde ich, weil ohne dass Petrus jetzt sagt, oh, Jesus, komm doch heute Abend zu mir nach Haus, ohne dass Petrus sagt, du müsstest zu mir kommen, meine Schwiegermutter ist krank, ohne dass irgendwie was da ist, sagt Jesus, heute Abend sind wir beim Petrus, kommt rein und halt erstmal seine Schwiegermutter. Ganz selbstverständlich. Man könnte jetzt sagen, wow, wieder ein Wunder, so wie wir letzte Woche gehört haben, dass der allmächtige Gott, der Herr dieser Welt, einfach Wunder tut. Aber ich möchte vielmehr darauf schauen, dass es hier um die Nachfolge geht. Petrus ist jetzt einer, der nicht wenig mit Jesus unterwegs war. Der war in Jerusalem, am See Genezareth, in ganz Israel unterwegs, mit Jesus. Aber er hatte auch Familie. Er hatte zumindest eine Schwiegermutter, von der wir lesen, von dem her wird er auch eine Frau gehabt haben. Und die Kirchenväter überliefern auch, dass er Kinder hatte. Das heißt, er war eingebunden in seine Familie und trotzdem war er viel mit Jesus unterwegs. Und obwohl er so viel mit Jesus unterwegs war, ist er nicht hingegangen und hat gesagt, Jesus, du musst mir jetzt mal helfen, weil ich bin ja mit dir dauernd unterwegs. Sondern Jesus kommt selbstständig und sagt, weil du mit mir unterwegs bist, deswegen möchte ich auch mit dir unterwegs sein und dir in deinen persönlichen, in deinem Alltag begegnen, in deinen persönlichen Nöten begegnen. Und geht hin und heilt seine Schwiegermutter. Für Jesus eine Selbstverständlichkeit. Für Petrus wahrscheinlich etwas, wo er sagt, wow, wenn das jetzt länger gegangen wäre, in der Zeit in der Umgebung Israel Fieber zu haben, ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern es kann zum Tod führen. Vor allem, da die Schwiegermutter wahrscheinlich älter ist und deswegen zum Tode kommen könnte durch so ein Fieber. Und so sehen wir hier ein Beispiel von dem, dass jemand Jesus nachfolgt, obwohl er Familie hat, obwohl er dort Verpflichtungen hat, obwohl er auch ein eigenes Geschäft hat. Wir wissen ja, dass Petrus Fischer war. Obwohl auch daheim Leute krank sind, lässt er sich nicht davon beirren, Jesus nachzufolgen. Klar kümmert er sich auch um seine Familie, weil sie sind in Nazareth und sind dann auch bei seiner Familie. Und da ist auch Petrus dabei. Und Jesus sorgt dafür, dass diese Nachfolge sich in diesem Fall für Petrus auszahlt. Das ist übrigens nicht immer der Fall, weil manchmal geht die Nachfolge nicht positiv aus. Weil Lazarus zum Beispiel, der folgt auch nach, aber stirbt. Also im Endeffekt dann nicht, weil er wieder auferstanden ist oder weil Jesus ihn wieder auferweckt hat. Aber es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel den Stephanus, der nach Jesu Tod, was wir in der Apostelgeschichte lesen, Jesus bekennt und sagt, ich folge ihm nach und dafür mit seinem Tod bezahlt. Und so ist die Nachfolge Jesu kein Garant dafür, dass alles einfach wird. Aber ist ein Garant dafür, dass wir nicht alleine sind in diesen Problemen und Sorgen und Nöten, die wir haben. Ein Garant dafür, dass wenn wir Problemen begegnen, dass Jesus dabei ist, dass er sich dessen annimmt. Und das haben auch viele Leute ringsherum mitgekriegt. Nicht, weil sie unbedingt die Wunder Jesu gesehen haben. Ich glaube, dass mit der Schwiegermutter, wenn Matthäus uns das nicht überliefert hätte, hätten das die wenigsten mitgekriegt. Schon mehr haben wahrscheinlich das mit dem Hauptmann mitgekriegt und noch mehr das mit dem Aussätzigen. Klar, das hat auch Schule gemacht und Leute haben gesagt, da werde ich geheilt. Aber noch mehr sind die Leute hingekommen, nicht weil sie gesagt haben, Jesus kann uns heilen, sondern weil sie gesagt haben, dort ist das Wort. Der das Wort sagt, der kann uns heil machen, der kann uns ganz machen. Weil wir das lesen, die Besessenen und die Kranken werden zu ihm gebracht und durch das Wort Jesu Christi werden sie gesund, werden sie geheilt, werden sie ganz gemacht. Und die Leute wollen Jesus nachfolgen und wollen sagen, ich möchte bei Jesus sein, weil er das Wort des Lebens hat. Das hat für die Leute einen Unterschied gemacht. Und sie haben praktisch Nachfolge erlebt. Sie sind Jesus begegnet, sie sind dem Wort begegnet und dieses Wort hat sie ganz gemacht. Das sind, neben dem, was wir letzte Woche gehört haben, zwei richtig schöne, positive Beispiele, aber auch ziemlich viel, was da rings um Jesus los war, bis hin zu dem, dass er als Mensch, als Jesus, der auf dieser Welt war, der gesagt hat, boah, mir ist jetzt zu viel, ich muss mal raus. Heute würden wir sagen, ich brauche mal Urlaub oder eine Auszeit. Und er sagt, lasst uns rüberfahren auf die andere Seite des Sees, einfach mal ein bisschen Abstand kriegen, weil Jesus als Mensch gesagt hat, ich kann das jetzt nicht alles machen. Es war durch sein Sein hier auf Erden begrenzt und er hat gesagt, wir müssen hier einen Cut machen. Deswegen, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Was da passiert oder auf dem Weg dahin, das kommt noch die nächsten beiden Male dran. Wenn ihr habt es nächste Woche noch, oder? Glaube ich, ja. Ihr werdet es nächste Woche noch hören. Wenn nicht, müsst ihr einfach selber nachlesen, ist auch praktisch. Auf jeden Fall, bevor er geht, kommen noch zwei weitere Beispiele von Nachfolge. Das erste ist dort in dieser ersten Situation dieser Schriftgelehrte, wo es dann heißt, Meister! Und das ist immer sowas, da horche ich immer auf, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh Meister, dann weiß ich immer, der will irgendwas. Ja? Das ist immer so schon mal das Erste, was ich so höre. Weil wenn jemand so schon einen Anspruch hat, dann ist schon irgendwie so, oh, mal schauen, was der jetzt will. Meister, ich will dir nachfolgen, egal wohin, egal was ist. Ich für meinen Teil hätte gesagt, hey super, ein Pharisäer auf meiner Seite, das ist doch klasse. Mann, der ist, hat politische Verbindungen, der kennt sich in Jerusalem aus, der hat bestimmt Freunde auch noch irgendwo im Hohen Rat und so. Wenn ich den auf meiner Seite habe, perfekt. Jesus sieht das ein bisschen anders. Er sagt nicht, ja klar, komm dazu, sondern er sagt, also die Füchse haben ihren Bau, Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegt. Jesus begegnet hier dem Schriftgelehrten und sagt ihm in seiner Sprache etwas, womit er nicht gerechnet hätte. Dieser Pharisäer geht hin und sagt, hey, da ist einer, der hat Macht. Der schaut und sagt irgendwas und es verändert sich was. Der heilt Menschen, der hat Macht. Und wenn du dann die Bergpredigt liest und sagst, hey, der hat's drauf. Man am Ende von der Bergpredigt, weiß nicht, ob ihr das euch bewusst macht, aber die Leute, die ihn gehört haben und auch die Schriftgelehrten, die da waren, haben gesagt, woher kann dieser Mann so reden? Der hat Vollmacht. Das war allen klar. Und dieser Schriftgelehrte sagt, bei dem zu sein, ist sicherlich auch gut. Weil wenn der hier sein Reich aufbaut auf dieser Welt, dann habe ich was davon. Und Jesus sagt ihm zuerst die Kosten der Nachfolge. Denn bei allem Positiven, was wir erleben, muss man auch sagen, Nachfolge von Jesus kostet. Wir haben das vorher schon gesehen bei Petrus. Er konnte sich nicht immer um seine Familie kümmern, war nicht immer daheim. Und hat gemerkt, daheim sind auch Probleme, Krankheiten und Sorgen. Aber es war auch wichtig, Jesus nachzufolgen. Und hier bei dem Pharisäer oder bei dem Schriftgelehrten ist es so, dass gesagt wird, weißt du musst jetzt alle deine Sicherheiten hinter dir lassen. Wenn du mir nachfolgst, hast du keine Sicherheit mehr, dass alles einfach wird. Sondern du wirst eigentlich losziehen und mit mir auf der Straße wohnen. Soll das jetzt bedeuten, auch für uns, dass wir alle unsere Häuser verkaufen, unsere Wohnungen aufgeben und nur noch auf der Straße leben? Nein, sicher nicht. Aber es soll heißen, wenn wir vollmundig zu Gott gehen und sagen, O Herr, unser Gott, tu mit uns, was du willst, wie wir es auch teilweise gerade gesungen haben, dann müssen wir den Preis dafür kennen. Denn es hat einen Preis. Es hat den Preis, dass ich nicht mehr genau weiß, wie die Zukunft ausschaut, nicht mehr genau weiß, wie alles ringsherum geht, sondern dass ich Jesus nachfolge. Im Endeffekt ist das sicherlich gut, Jesus nachzufolgen. Aber es ist auch schwierig. Das stellt zum Beispiel einer der Jünger fest, in dem zweiten Beispiel, was wir sehen, der sagt, Jesus, ich folge dir ja gerne nach, aber. Und das hört man ja immer wieder, man sollte achten auf das, was nach dem Aber kommt. Und er sagt, aber mein Vater, den muss ich jetzt erst beerdigen und wenn das dann erledigt ist, dann komme ich nach. Und Jesus sagt, hey, lass doch die Toten ihre Toten begraben. Was hast du damit zu tun? Komm mir gleich nach. Ich lese das wieder aus meiner Perspektive. Beim ersten Mal denke ich mir, boah, ist echt hart. Jesus sagt, lass die Toten einfach da liegen. Ich glaube, das wäre auch für uns heute noch schwierig. Dann aber im genaueren Hinschauen zu sehen, dass dieser Mann, dieser Jünger, einfach nur ein Nachfolger war. Einer von denen, die einfach hinter Jesus hergekommen sind und immer wieder geschaut haben, was macht er denn hier, was macht er da, wie reagiert er dort, sagt jetzt, eigentlich ist mir das ziemlich steil, aber ich habe hier eine Ausrede. Man geht davon aus, dass der Vater noch gar nicht tot war. Vielleicht war er krank, vielleicht auch sterbenskrank, mit Sicherheit war er alt. Wenn er gestorben wäre, wäre es ein ganz großer Hof gewesen. Dann wären viele Leute zum Klagen da gewesen. Da hätte Jesus auch gesagt, geh erstmal nach Hause, beerdige ihn. Aber eigentlich hat dieser Jünger gesagt, ich muss jetzt meinen Vater noch pflegen und wenn das dann erledigt ist, dann bin ich soweit, um dir nachzufolgen. Also dieses Wenn, Dann. Wenn das passiert ist, dann kann ich das machen. Wenn die Bedingungen passen, dann folge ich dir nach. Und da sagt Jesus, nein, es geht nicht darum, dass du auf den perfekten Moment wartest. Es geht nicht darum, dass du sagst, okay, jetzt passt alles, jetzt kann ich das Evangelium sagen. Wenn Petrus zum Beispiel darauf gewartet hätte, dann wäre er Jesus nicht nachgefolgt. Und auch bis heute ist es so, dass wir manchmal vielleicht zu lang warten, um Jesus nachzufolgen, um das zu tun, was er sagt, was er uns aufs Herz legt, weil wir erst noch das perfekte Umfeld brauchen, weil wir erst noch alles herrichten müssen und sagen müssen, das muss erst mal passen. Und ich kann aus euch, aus meiner Erfahrung sagen, das perfekte Umfeld wird nicht da sein. Komischerweise immer dann, wenn ich von Jesus erzähle, wenn es darum geht, dass wir, zum Beispiel ich mit meiner Frau auch Freizeiten gemacht haben, wir wussten, es geht ums Evangelium, da streiten wir uns komischerweise. Was sonst eher seltener der Fall ist, aber gerade dann gibt es so Probleme wegen Sachen, die vorher nie aufgefallen sind. Oder es kommen Krankheiten dazwischen oder Sorgen. Und ich habe Freunde, die haben immer einen Alpha-Kurs gemacht. Die kenne ich schon seit meiner Jugend und die haben 5, 6 Jahre hintereinander Alpha-Kurs gemacht. Beim ersten Mal Alpha-Kurs, das ist ein Glaubenskurs für die, die es nicht kennen, einfach wo man innerhalb der Gemeinde Fremde einlädt, mit denen das Evangelium durchgeht und denen alles erklärt. Und die haben beim ersten Mal gesagt, boah, unsere Kinder wurden schwierig in der Schule, der eine hat sich noch einen Arm gebrochen und dann war es schwierig, mehr Stress in der Arbeit und es war alles hin und her. Einer ist krank geworden, oh, mal so ein Stress, ob wir das nächstes Jahr noch machen können. Ah, aber nächstes Jahr wird ja alles besser. Pustekuchen. Im Jahr drauf war es wieder das Gleiche. Eine Woche bevor der Alpha-Kurs angefangen hat, bis eine Woche nach dem Alpha-Kurs, war einfach nur Stress. Nach 3 Jahren haben sie gesagt, ja, wir können es ja jetzt schon mal in den Kalender schreiben, da wird stressig. Und die haben gesagt, jedes Jahr, die ganze Zeit, wo sie es gemacht haben, war es nicht einfach. Aber sie wussten, es ist dran. Es ist dran, das Evangelium in die Welt zu tragen. Es ist dran, einfach Leuten zu begegnen. Und ich glaube, das ist bis heute so, dass wir schauen müssen, wo können wir von Jesus was weitersagen. Eine Möglichkeit sind diese Bändle, die wir hatten, dass man die trägt und auch mit Leuten darüber ins Gespräch kommt, dazu steht und das sagt oder auch danach handelt, weil manchmal ist es so, dass man das WWJD durchstreicht und dann steht da, HDYKWJWDIYKDKWJD. How do you know what Jesus would do? if you don't know what Jesus did. Und das ist ein Stück weit der Preis der Nachfolge. Wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du Jesus überall nachfolgen willst und mit ihm gehen willst, dann musst du wissen, was er gesagt hat. Dann musst du wissen, wo er steht. Dann musst du wissen, wer er ist. Dann kannst du nicht einfach sagen, ich muss erst noch was erledigen. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich mache erst mal meine Sache und dann kommt Gott. Sondern es ist ein ganzes Nachfolgen. Ich muss ihn kennenlernen. Ich muss vor ihn kommen. Ich muss das annehmen und akzeptieren, was der lebendige Gott gesagt hat. Was Jesus Christus am Kreuz getan hat und was der Heilige Geist durch mich bewirkt. Und dann komme ich immer wieder im Studium durch die Sonntagspredigten oder in der täglichen stillen Zeit oder in Gesprächen mit anderen zu dem, dass ich vors Kreuz komme, Jesus mehr und mehr kennenlerne, mit Jesus unterwegs bin und da heraus meine Nachfolge lebe. Und dann, das kann ich euch versprechen, wird nicht alles einfach. Das werden sicherlich auch viele von hier bestätigen können, dass unterwegs sein mit Jesus und ihm nachfolgen nicht einfach ist. Aber wir sind nicht allein, sondern wir sind mit Jesus unterwegs. Und er wird uns begegnen in der Situation, in der wir sind. Er wird uns begleiten. Und ich lade euch ein, dass ihr da jetzt anschließend noch miteinander darüber redet, euch austauscht, wie ihr das erlebt habt. Vielleicht auch nochmal nachfragt, wie ich was gemeint habe oder einfach nur nochmal weiter darüber nachdenkt. Wie ist das, wenn ich heute Jesus nachfolge? Was kostet das? Was heißt das? Wo begegne ich Jesus und was fordert er von mir? Amen. Ich würde noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du uns begleitest, dass du an unserer Seite bist und dass wir mit dir in die Zukunft gehen dürfen. Danke, Vater, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast und dass wir durch ihn lebendig werden. Danke, Herr Jesus, dass wir nachfolgen und danke, Heiliger Geist, dass du uns führst, leitest und uns immer wieder ausrüstest und Möglichkeiten gibst, Leuten zu begegnen, von dir weiterzusagen. So bitte ich um deinen Segen und um deinen Schutz, wenn wir in diese Woche gehen, und bitte ich, dass du uns begleitest und führst. Amen.